Also bevor ich anfange, eigentlich predige man ja nur über Dinge, die man selber so im Griff hat. Also wenn ich meinen Kindern predige, dass sie ihre Pantoffeln anziehen sollen, sollte ich selber welche anhaben. Ich habe heute das Gefühl, ich muss mir selber auch diese Predigt halten. Also glaubt ja nicht, dass das, was ich jetzt erzähle, ich total im Griff hätte. Ja. Entstanden ist diese Predigt, weil ich vor einiger Zeit so das Gefühl hatte, diese Gemeinde ist nicht nur eine Gemeinde, in die ich hineingehe. Es ist eine Gemeinde, wo mein Herz für schlägt. Irgendwie ist die mir so immer lieber geworden. Jetzt kann ich das fromm sagen. Mein Herz brennt auch für diese Gemeinde. Das hört sich komisch an. Aber ich merkte sie wurde mir immer wichtiger. Und mir tat es zwischendurch leid, dass nicht alles so lief, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich dachte, dass Jesus sich das denkt. Letzte Woche hat dann Tabea etwas gesagt in ihrer Predigt, nämlich, dass nur zwei Gemeinden vor Jesus Bestand hatten in der Offenbarung. Dass nur zwei Gemeinden so ganz nach seinem Herzen waren. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das mit uns, mit unserer Gemeinde? Gut, aber eins ist sicher, die Gemeinde ist Jesu Braut. Und ich finde, das ist schon mal ganz gut. Jesus nimmt sich diese Gemeinde zur Frau. Er muss sie also lieben. Er hat sich für sie entschieden. Er steht zu ihr. Ist ein guter Anfang. Geht dann der Rest von alleine? Das glaube ich nicht. Das ist bei einer irdischen Hochzeit zwischen Mann und Frau auch nicht so. Wenn die geheiratet haben, dann fängt die Arbeit erst mal an. Da gibt es doch noch so einiges, was man am anderen entdeckt, was nicht so einfach ist. Man muss manche Dinge neu aushandeln. Man muss verstehen lernen, Aufgaben auch verteilen. Es bedarf einer großen Aufmerksamkeit füreinander, Vergebungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Risikobereitschaft, aber auch Verzichtsbereitschaft. Und wenn ich von Bereitschaft rede, dann meine ich das so, ich sage erstmal grundsätzlich ja. Ich sage zur Ehe mit meinem Mann ja. Ich bin bereit, all das einzusetzen, Risiken einzugehen, zu verzichten, neu auszuhandeln. Das ist so ein bisschen wie im Krankenhaus. Ne? Ein Arzt, der Bereitschaft hat, der ist bereit, all sein Können, all seine Kraft, all sein Wissen, seine Energie einzusetzen, wenn er denn gerufen wird. Und das macht er dann auch. Also zuallererst muss er mal willig sein, muss gelernt haben. Und dann weiß er noch lange nicht genau, was für ein Ernstfall denn eintreten wird. Jetzt haben wir mit unserer Mitgliedschaft zur Gemeinde, mit unserem Ja zu Jesus, auch eine gewisse Bereitschaft erklärt. Nämlich uns einzusetzen. Die Überschrift dieser Predigt ist ernstes Gebet und weise Rede. Oder die Beteiligung der Gemeinde am Missionsdienst durch Gebet und Zeugnis. Und zwar bin ich über diesen Text, der jetzt gleich kommt, irgendwann in der stillen Zeit gestolpert und bin hängen geblieben. Ich bin einfach hängen geblieben und dachte so, doch, den finde ich interessant. Also Paulus hat den Kolossern in seinem Brief erstmal dargelegt, wie man so im Alltag miteinander umgeht. So zu Hause, Mann und Frau, Sklave und Herr. Wie man so den Alltag als Gemeindemitglied meistert. Und dann schreibt er ihnen nun Folgendes. Auf das Gebet seid dauernd bedacht, wachend in ihm in Dankbarkeit. Betend zugleich auch für uns, dass Gott uns öffne eine Tür des Wortes, zu sagen das Geheimnis des Christus, um deswillen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbar mache, so wie ich es sagen muss. Mit Weisheit wandelt gegen die draußen, die günstige Zeit auskaufend. Eure Rede sei alle Zeit in Güte, mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Ich werde jetzt so ein bisschen der Reihe nach die Einzelteile aus dem Vers herauspicken und würde mir die ganz gerne mit euch zusammen angucken. Auf das Gebet seid dauernd bedacht. Festhalten am Gebet oder dauernd drauf bedacht sein, klingt für mich ziemlich anstrengend. Dauernd. Also ich weiß nicht, kennt ihr lange Autofahrten? ich als Kind habe zumindest oft nach einer halben Stunde gefragt, wie lange dauert das noch? Oder als Vorwurf in der Ehe, dauernd sitzt du am Computer. Oder wenn ich genervt bin, dauernd machen die Kinder so einen Krach. Also dauernd ist für mich erstmal nicht so positiv besetzt. Da bringe ich Geduld und Langsamkeit und wenig Abwechslung mit in Verbindung. Also, aber wir sollen trotzdem dauernd darauf bedacht sein. Ganz schön zeitintensiv. Also ich soll dran denken und es dann auch tun. Von alleine kommt das nicht, das weiß Paulus, denn sonst hätte er es den Kolossern mit Sicherheit nicht geschrieben. Und bei uns kommt das auch nicht von alleine, dieses dauernde Gebet. Also wir müssen auch dazu aufgerufen werden. Und dann steht da, wachend in ihm in Dankbarkeit. Also Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er fordert uns auf, im Gebet zu wachen, mit Dankbarkeit. Also wachen, das ist wieder so ein Begriff aus dem Krankenhausalltag, zumindest habe ich ihn so kennengelernt, weil meine Mutter als Krankenschwester nämlich zu einer Zeit Nachtwachen geschoben hat. Da waren wir noch klein, da wollte sie tagsüber für uns da sein, uns versorgen, und arbeiten ging dann eben nur nachts. Sie hat also Nachtwache gemacht und das hieß, sie blieb wach, während alle anderen selig schlafen durften. Ich und ich hoffe auch die meisten Patienten. Ja, Paulus ist also klar, dass die meisten Menschen für ihren Lebensunterhalt aufkommen müssen, dass sie arbeiten gehen müssen, so wie er das auch gemacht hat. Also er hat gepredigt, er ist von einer Gemeinde zur anderen, aber er hat sich nicht aushalten lassen. Er hat tatsächlich tagsüber auch für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Also im Alltag ist nur wenig Zeit und Raum, stille zu werden, zu beten. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun können. Wir können jederzeit mit Jesus in Verbindung sein, jederzeit mit ihm reden, jederzeit unsere Situation ihm hinlegen und ihm danken. Das stimmt schon. Aber es gibt da offensichtlich auch noch ein anderes Beten. Das ist das, von dem Paulus hier redet. Wach bedeutet auch mit hellem Geist aufnahmefähig sein, also sprich Zeit zu haben, auch zu hören. Sich zu konzentrieren, nicht dahin zu dämmern oder irgendwelche Phrasen immer wieder nur zu wiederholen und nicht so richtig dahinter zu stehen. Es kostet uns manchmal die kostbaren Nachtstunden, wenn wir im Gebet wachen. Jesus ist früh morgens losgegangen. Der hat also die Nachtstunden morgens gekappt. Mancher macht es lieber abends. Mittendrin kenne ich jetzt keinen, es sei denn, er ist in so einer Gebetskette. Aber ich finde einfach, keine Zeit zum Beten zählt nicht. Also man hat uns schon vorgemacht, dass das geht. Ja, und dann soll ich auch noch dankbar sein. Dankbar, dass ich meinen heiligen Schlaf opfern soll. Das finde ich eine Zumutung. Ja? Aber Paulus hat sich was dabei gedacht. Er ist sehr geschickt und er weiß, wovon er redet. Optimisten sind Menschen, die erwartungsfroh nach vorne blicken können. Und das können sie, weil sie sich hauptsächlich auf das Positive im Leben konzentrieren. Und man sagt ihnen nach, dass sie eine dankbare Grundhaltung zum Leben haben. Also, Gebet plus Dankbarkeit gleich lebendiges und frohes Beten. Und Dankbarkeit lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Gott, der uns so sehr beschenkt. Da fällt es doch gleich viel leichter zu beten. Arbeit bleibt es dennoch. Ist das anstrengend? Also, und ist Glauben so? Ich denke ja. Manchmal ist Glauben auch anstrengend. Aber damit ist noch nicht genug. Jetzt kommt Paulus und sagt, betend zugleich auch für uns. Also nicht nur dankbar für alles sein, was uns geschehen ist, nicht nur mit unseren eigenen Anliegen aus unserer Gemeinde kommen. Nein, wir sollen also auch noch für die, die in der Mission unterwegs sind, beten. Also für den Paulus soll da gebetet werden und seine Mitstreiter. Also für die, die außerhalb unserer Ortsgemeinde ihren Dienst tun. Nämlich, was ist ihr Dienst? Das Evangelium zu verbreiten. Dorthin zu bringen, wo es bisher noch nicht ist. Mir fallen da natürlich unsere Harms ein. Familie Harms ist eine Familie, die sind vor etlichen Jahren nach Bosnien gegangen, um dort das Evangelium zu verkünden. Und Bosnien ist jetzt nicht unbedingt ein Land, wo man so in Saus und Braus lebt. Und sie leben dann nicht viel besser als alle anderen auch. Ärmlich und mit einigen Einbußen. Beten wir für sie, dauernd, wachend, noch ein Soll zu erfüllen, noch eine Anforderung. Ich habe keine Lust mehr, keine Energie und keine Zeit. Also wenn Paulus wüsste, wie es bei mir so zugeht, ne? Wie die Anforderungen im heutigen Leben sind, also es geht alles ein bisschen schneller. Wenn Paulus damals von einer Gemeinde zur anderen gereist ist, dann hatte er einen ziemlich weiten Weg dazwischen. Da konnte er eine Menge beten. Und da konnte er vielleicht auch eine Menge Menschen in Ruhe was erzählen. Wenn ich von A nach B will, dann sitze ich im Auto, es ist voll, ich habe nicht viel Zeit, muss mich auf den Verkehr konzentrieren, da ist mir Beten manchmal nicht so einfach. Also Paulus hat echt, glaube ich, keinen Schimmer, wie es uns hier so geht. Ja, und dann noch der Spagat, so dieser geistliche Spagat zwischen, wir müssen einfach nur da sein vor Gott, Kind sein, und dem anderen, wir haben den Dienst zu tun und nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob denen das damals auch schon so klar war, dass da so eine Zerrissenheit da war. Und dann ist natürlich für mich die Frage, warum verlangt diesem Paulus so sehr danach, dass die Kolosser für ihn beten? Er war doch schließlich der Berufene schlechthin. Also er hatte die Offenbarung tatsächlich von Jesus persönlich bekommen, von dem auferstandenen Jesus. Er hat da den Auftrag bekommen, zweifelt er daran, glaubt er daran nicht, dass er berufen ist? Wofür braucht er jetzt bitteschön noch das Gebet der vielbeschäftigten Kolosser, die mit ihrem Alltag, was man, wenn man den Brief liest, ja schon mehr als genug zu tun haben? Reicht ihm die Bevollmächtigung nicht? Oder misstraut er am Ende dieser Offenbarung? Nein, das ist ganz bestimmt nicht das Problem. Zu sagen, das Geheimnis des Christus. Also es geht um etwas ganz Außergewöhnliches, Unvorstellbares, nie Dagewesenes. Es geht um etwas, das unseren Verstand übersteigt. Er hatte eine Aufgabe, die ist so rein menschlich gar nicht zu lösen. Es geht um etwas, was wir nicht verstehen, einfach so. Und andere auch nicht. Er nennt das Geheimnis des Christus. Ein Geheimnis ist erstmal kostbar. Das möchten wir bewahren. Und wir verstehen darunter normalerweise auch etwas, das man nicht weiter sagt, das geheim bleiben soll. Also ich glaube aber, dass alle, die hier sitzen, denken, dieses Geheimnis um diesen Jesus Christus, das sollte nicht geheim bleiben. Was heißt das dann, also Geheimnis? Weil es so schwer zu begreifen ist, weil es nicht einfach logisch erklärbar ist. Also zumindest nicht, solange man sich nicht entschieden hat. Danach hat man manchmal das Gefühl, ist doch alles ganz logisch. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie das vorher war, da fand ich das doch echt seltsam. Da habe ich es nicht begriffen. Also es ist menschlich mir nicht erklärbar gewesen. Was ist dieses Geheimnis? Gott selber ist Mensch geworden, um seine Botschaft persönlich zu den Menschen zu bringen. Um die Menschen mit sich zu versöhnen. Er ist Mensch geworden durch seinen Sohn. Den Sohn, den er geopfert hat. Der bereit war, für unsere Verfehlungen sich verspotten, verschmähen und am Ende ans Kreuz nageln zu lassen. Der Sohn, der aber nicht tot blieb, der tatsächlich den Tod und den Teufel überwunden hat. Der all das gemacht hat, damit wir leben können mit dem Vater. Und zwar ewig. Das ist das Geheimnis. Kurzfassung natürlich nur. Ein Geheimnis, das schwer verdaulich und schwer verständlich ist. Deshalb bittet Paulus um etwas, dass Gott uns öffne eine Tür des Wortes. Also eine Tür des Wortes, um dieses Geheimnis hineinzutransportieren, will Paulus durch Gebet bekommen. Ein Türöffner. Im Jargon von Versicherungsvertretern gibt es auch einen Türöffner. Das ist also irgendetwas, wo man die Leute dazu reizt, die Tür so einen Spalt breit aufzumachen, dass sie mit ihren Superangeboten gleich durch die Tür hineinkommen können. Also, Paulus möchte einen Türöffner oder einen Herzensöffner haben. bei den Menschen. Aber das ist nicht alles. Er braucht diesen Türöffner, diese offene Tür im Herzen, um das Wort selbst hinein zu transportieren. Und das Wort, das von Anfang an war, das Wort, das Jesus bedeutet, das Wort, das Freiheit und ewiges Leben bringt. Irgendwie muss das durch die Tür. Also die Worte, die die Herzen der Menschen öffnen, damit sie die Worte des ewigen Lebens in sich hineinlassen können. Darum bittet Paulus uns als Gemeinde, dass wir darum beten. Und dieses Geheimnis, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbar mache, so wie ich es sagen muss. Dieses Wort und dieses Geheimnis haben etwas Besonderes an sich. Es geht nicht um eine Option unter vielen, also eine Versicherung unter vielen, die man braucht oder nicht. Es geht um mehr. Und es ist ziemlich seltsam, dass Menschen, die mit diesem Geheimnis, mit Christen oder mit Christus in Verbindung geraten, ja, entweder begeistert sind, neugierig oder sehr ablehnend und dass schon manch eine Freundschaft genau darüber zerbrochen ist, weil man da so unterschiedlicher Meinung und Auffassung ist. Und wir wissen alle, dass genau darum auch viele Kriege entstanden sind. Also das muss irgendwas sein, was die Menschen wirklich teilt. Und so ist es auch bei Paulus gewesen. Er hat dieses Wort weitergegeben und ist nach damaligem Recht verurteilt worden. Er ist gefesselt, abgeführt und sitzt im Gefängnis. Er ist getrieben von dem Geist Gottes. Er kann es einfach nicht lassen. Er muss es sagen. So wie ich es sagen muss. Es geht nicht anders. Und da ist dieses Gefesseltsein plötzlich so ein bisschen doppeldeutig. Also zum einen ist er im Gefängnis, da ist er von den Römern gefesselt und eingebuchtet worden. Und das andere, er ist gefesselt an das Wort, er ist gefesselt an Gott, er ist gebunden an ihn durch den Auftrag und ja die Liebe zu ihm. Er kann gar nicht anders. So am Rande bemerkt, irgendwie ziemlich genial, ne? Zur damaligen Rechtsprechung ist Jesus verurteilt worden und hat somit überhaupt die Erlösung in die Welt gebracht. Er ist verurteilt worden und das Evangelium ist weitergetragen worden. Auch durch die damalige Rechtsprechung ist Paulus gefangen genommen worden. Und dadurch ist das Wort über die israelischen Grenzen hinausgegangen. Also Gott arbeitet damit Verurteilten. Ich finde das erstmal ganz spannend. Im zweiten Teil wendet Paulus sich jetzt wieder der Gemeinde vor Ort zu und ihren Aufgaben. Er schlägt gewissermaßen den Bogen von der Mission außen, weit weg, mit seinen Leuten, zu den Leuten vor Ort, innerhalb der Gemeinde. Und da gibt es auch Mission zu tätigen. Mit Weisheit wandelt gegen die draußen. Ihr kennt vielleicht den Spruch, betet, als würde alles arbeiten nichts nutzen. Und arbeitet, als würde alles Beten nichts nutzen. Irgendwie sollen sich die geistliche Arbeit und das praktische Tun hier die Waage halten. Also den Teil des Betens für außen hatten wir. Jetzt sollen wir uns bewegen. Deswegen sollen wir wandeln. Also raus aus dem Sofa. Und dann geht es nicht um das Sofa hier und wir bewegen uns hier in der Gemeinde, sondern gegen die da draußen. Ich war neulich auf einer Geburtstagsparty eingeladen und da kannte ich gar nicht so viele. Das fand ich erstmal erstaunlich. Da gab es auch Vineyard-Leute, aber eben auch ganz viele andere. Und da habe ich mir wirklich nochmal die Frage gestellt, wie wird das denn auf meinem 50. sein? Werde ich da also nur noch mit meinen frommen Freunden feiern? Oder gibt es da noch Leute, die ich sonst noch kenne, aus anderen Zusammenhängen, die ich einladen möchte? Ich habe mir vorgenommen, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich möchte meinen 50. 50-50 feiern. Ich möchte die eine Hälfte meine frommen Freunde haben und die andere Hälfte, da möchte ich auch Leute haben, die einfach noch zu keiner Gemeinde gehören, die vielleicht noch nicht zu Jesus gehören. Ich möchte den Kontakt zu denen nicht verlieren. Die Leute da draußen, da sollen wir mit Weisheit begegnen. Und zu Paulus Zeiten war es noch klar, dass es die da draußen gab. Denn damals war das so, dass man die erkennen konnte. Also entweder hatte man davon gehört, dann folgte man Jesus entweder nach oder man hielt sich fern, man war dagegen. Das war klar. Es gab keinen, der so irgendwie, ach ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Krankheit unserer Zeit. Und wer drin war, der war drin. Der ging trotz Gefahr zur Gemeinde, zu den Versammlungen. Also damals war das irgendwie offensichtlicher als heute. Ne, heute gibt es ja sogar hier drin Leute, die vielleicht noch gar nicht ganz drin sind, schon eher draußen. Oder draußen Leute, die nicht mit uns hier drinnen feiern wollen. Oder die sich noch alle Optionen offen halten wollen. Also ich finde es heute sehr schwer, genau zu wissen, wer dazugehört und wer nicht. Weil, ja, was will Paulus eigentlich, dass wir tun? Wir sollen gegen die da draußen in Weisheit wandeln. Ich habe dann mal geguckt, was die Volksbibel da so übersetzt. Das ist ja manchmal ganz spannend. Da steht dann, denkt erst nach, bevor er mit einem Nichtchristen redet. Das klang für mich jetzt erstmal ein bisschen komisch. Also eher dieses Misstrauen. Ne? Man weiß ja nie. Überleg dir genau, was du denen sagst. Sei vorsichtig. Paulus fordert uns heraus, ihn mit Weisheit zu begegnen. Dann habe ich nochmal Weisheit nachgeschlagen. Da hatte Tabea letzte Woche ja schon so schön gesagt, man kann so Begriffe nochmal nachschlagen. Und da bin ich dem ein bisschen auf den Grund gegangen. Im Internet 126 Synonyme für Weisheit. Ich sage jetzt nur ein paar, ich werde sie nicht alle sagen. Wissen, Scharfblick, Reife, Erkenntnis, Verstand, geistiger Überblick, Intelligenz und Schleue, Instinkt, Einsicht, Lebenserfahrung, gesunder Menschenverstand, Menschenkenntnis, Spürsinn, Witz und Vertrautheit. Damit sollen wir denen da draußen begegnen, denen, die Jesus noch nicht kennen. Empathie ist gefragt. Empathie ist auch so ein Wort. Mich in den anderen hineinversetzen können. Zu wissen, wo er gerade steht. Also weniger Misstrauen, mehr Achtsamkeit für die da draußen. Vielleicht heißt das, dass wir erstmal darüber nachdenken sollten, was zu der Situation passt von unserem Gegenüber und was er braucht, bevor wir gleich ohne Türöffner, ohne ihn kennenzulernen, mit dem ganzen Evangelium durch die Tür fallen. Das kann eher abschreckend wirken. Und dann steht da noch so was Komisches, die günstige Zeit auskaufend. Klingt so ein bisschen wie Sonderangebot. Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt musst du zuschlagen, zugreifen. Kauf die rechte Zeit aus. Für Zeit gab es damals zwei Begriffe. Das eine ist Chronos, das ist die Zeit, die fortläuft. Wir kennen es aus Chronologie. Und das andere ist Kairos. Kairos ist dann dieses günstige Zeit, der richtige Augenblick. Und den sollen wir auskaufen. Da sollen wir drauf bedacht sein. Also die rechte Zeit auszukosten soll uns jetzt nicht unter Stress setzen. Immer und permanent, ununterbrochen, jeden mit dem Evangelium zuzukleistern. Sondern wir brauchen auch Geduld. Genaues Hinschauen, aufmerksam sein. Und dann wird es irgendwann den richtigen Augenblick geben, wo wir das Evangelium in der ganzen Breite und in der Tiefe sagen können und der andere es wirklich aufnehmen kann, nachfragen kann, mehr versteht. Es gibt tatsächlich diesen günstigen Augenblick. Und dann, eure Rede sei allezeit herzgewinnend oder in Gnade mit Salz gewürzt. Also, Paulus fordert uns auf, in Weisheit zum richtigen Zeitpunkt den Mund aufzutun. Und was sollen wir dann tun? Unser Wort soll in Gnade, Charis, mit Salz gewürzt sein. In Charis, da haben wir wieder die Kultur der Ehre. Charis hat eine Fülle von Bedeutungen. Also die mit dem Wort Gnade allein nicht zu greifen ist. Liebe und Lieblichkeit, Freundlichkeit, Anmut, herzgewinnend, übersetzt ist es in der Wuppertaler Studienbibel. Und wenn ich so auf jemanden zugehe, dann sage ich ihm nicht, dass er sowieso der Letzte ist, so ohne Jesus als Nichtchrist. Dann sage ich ihm auch nicht, dass sein ach so beschissenes Leben total gut wird, wenn er nur das tut, was ich ihm sage, sich nämlich Jesus anzuvertrauen. Dann ist vielleicht eher gefragt, dass ich ihn so ansehe, wie er sich selber sieht und dass ich dann vielleicht wertschätzend mit ihm umgehe und dass ich ihm zeige, wie Jesus ihn sieht. Aber dazu braucht man ein bisschen Zeit. Diese Gnadenhaltung, also diese Haltung der Wertschätzung und der Kultur der Ehre, denen da draußen gegenüber, das kann ein Türöffner sein. Und da wir den nicht alleine ausmachen können, ist es gut, wenn das mit Gebet begleitet ist und vorbereitet ist. Man kann sich auch so in seinem Alltag Brücken bauen. Also ich habe so eine Brücke, dass wenn ich Menschen begegne, mit denen ich nicht so gut klarkomme, mir immer wieder sage, Jesus hat diesen Menschen genauso lieb wie mich, nicht mehr und nicht weniger. Der ist nicht mehr wert und nicht weniger wert. Das ist etwas, was ich mir immer wieder sage. Oder man kann sich einen Zettel hinlegen. Jeder Mensch, der mir heute begegnet, den möchte Jesus haben, der ist es wert, dass ich ihm wirklich zuhöre, wirklich echt zuhöre und nicht ihn zutexte. Die Zeit darf ich mir nehmen. Was ist denn dann die gesalzene Rede? Paulus spricht davon, dass unser Wort mit Salz gewürzt sein soll. Er sagt nicht, dass es versalzen sein soll. Ich weiß, ich hatte schon mal jemand Salz in Nudeln vergessen. Schmeckt abscheulich. Da muss die Soße zumindest gut gewürzt sein, aber sonst ist es wirklich widerlich und ich glaube, keiner würde nach Nachschlag verlangen. Also dieses Salz soll schmackhaft machen. Dieses Salz soll nach einem Nachschlag verlangen, neugierig machen. Und da geht es jetzt nicht um eine Rede, die besonders ausgefeilt ist und besonders intelligent. Ich glaube, die Rede, die authentisch ist, die wir selber erlebt haben, wenn wir von uns sprechen, das würzt eine Rede. Das kann den anderen neugierig machen, dass er mehr wissen will, wer denn dieser Jesus ist. Es geht also darum, dass unsere Worte authentisch sind und nicht belehrend von oben herab. Persönliches schmeckt einfach besser als das Aufgewärmte von anderen oder das Synthetische, die Tütensuppe. Das ist wirklich die Hausmannskost, das, was wir erlebt haben. Das erreicht den anderen viel eher. Und dann kommen wir zu dem ganz letzten Satz, dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Richtige Grundhaltung, richtiger Zeitpunkt, richtige Worte. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Gebet, das wissen wir schon. Gottes Wort lesen, damit wir wissen. Wissen heißt wirklich, ich muss informiert sein. Das, was ich selber erlebt habe, dass ich das überprüfen kann, dass ich weiß, wie das wirklich im Wort steht. Mit Christen im Austausch sein. Auch mal hören, wie die anderen das denn erlebt haben, wenn sie losgezogen sind und von Jesus erzählt haben. Damit ihr wisst, wie ihr jedem antworten müsst. Vielleicht hat das schon mal einer erlebt. Da fragt euch jemand etwas wirklich Schwieriges oder Herausforderndes oder er will euch eigentlich provozieren. Und trotzdem kommen aus euch irgendwie genau die richtigen Worte. Absolut passend. Und ihr wundert euch hinterher, wo die denn hergekommen sind. Mir ist das schon mal passiert und ich fand, das war total genial. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir dieses Gespür alle kriegen, dass wir das ganz oft erleben. Dass wir den Menschen draußen begegnen mit herzgewinnenden Türöffnern und zum richtigen Zeitpunkt mit Geduld. Und dass wir das dann wirklich erleben, dass aus uns raus Gott spricht. Dass wir es nicht mehr selber machen müssen. Das ist dann Kultur der Ehre. Damit ehren wir Gott, dass wir ihm diesen Raum geben, dass er darüber bestimmen darf, wann wir denen da draußen begegnen, mit wie viel Zeit, dass wir uns diese Zeit einräumen. Damit ehren wir Gott und die Menschen um uns herum. Und das führt dann zur Verbreitung des lebendigen Wortes. Am Ende möchte ich jetzt einen Aufruf machen, aber einen Aufruf für nach dem Segen. Und zwar ist ja jetzt gleich der Gottesdienst abgeschlossen und wir gehen zu dem gemütlichen Teil über. Und ich fände es schön, wenn wir diesen geistlichen Teil nicht immer so von unserem alltäglichen, natürlichen Teil trennen würden, sondern Vielleicht stellt ihr euch einfach mal so die eine oder andere Frage. Ich habe euch ein paar Anregungen noch gegeben. Und vielleicht könnt ihr euch mit jemandem austauschen. Auch bei einer Tasse Kaffee oder bei der Suppe oder Nudeln oder was es da heute gibt. Es riecht auf jeden Fall gut. Ich würde mich einfach freuen, wenn das, ja, wenn das einfach noch nachwirken kann. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du uns auffüllst. Dass du uns auffüllst und dass du uns zeigst, was kommt, wann der richtige Zeitpunkt ist. Dass wir nicht in Stress geraten und dass wir keine Angst haben davor. Dass wir uns trotzdem trauen. Jesus, dass du uns da leitest. Ja, und dass wir auch wirklich diese Bereitschaft, nicht nur Bereitschaft sein lassen, sondern dass wir es auch tun. Und dass wir mit dir erleben, wie gut es ist. Amen.